Guten Morgen, ihr Lieben. Vielleicht wundert ihr euch und denkt, Moment, der Kerl war doch vor 3 Wochen und vor 5 Wochen schon mal da und es steht jemand ganz anders im Predigtplan und in 2 Wochen bin ich schon wieder dran. Das liegt gar nichts schiefgegangen, nur ich bin jetzt 2-mal eingesprungen und Ralf ist im Urlaub. Aber bald ist wieder alles normal. Ich habe mich entschieden, die Predigt, die ich vor 3 Wochen gehalten habe, zu vertiefen mit euch. Damals habe ich über Johannes 15 gesprochen, Weinstock und Reben. Und ich bin selber noch sehr intensiv mit dem Text umgegangen und dachte, ich habe nur so einen kleinen Teil des Reichtums, der da drin steckt, mit euch geteilt, sodass ich Absprache mit Sabine dann entschieden habe, dass ich quasi jetzt, obwohl die Predigtreihe abgeschlossen ist, von Letzte Worte noch so einen Nachtrag, Letzte Worte 5 mache und nochmal auf Johannes 15 eingehe. Das wird in Form von einer richtig altmodischen Bibelarbeit geschehen heute Morgen. Ja, es wird richtig altmodisch. Und ich glaube auch, es wird ein bisschen eine Zumutung. Wir haben in 35 Minuten 45 Folien. Ich habe vorher noch mal auf dem Handy getippt, 45 Sekunden pro Folie. Aber die Schule fängt morgen an und es wird Zeit, dass wir wieder... Okay, jetzt so ein Einstieg, um euch genau ein bisschen locker zu machen. Aber jetzt starten wir direkt rein. Ich habe schon 2,5 Minuten verbraucht und noch keine einzige Folie. Wir lesen Johannes 15, da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie die unfruchtbare Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Habe euch nochmal 2 Fotos mitgebracht, damit wir einfach mal ein Bild nochmal vor Augen haben, für die, die vielleicht vor 3 Wochen nicht dabei waren. Das erste, das ist so dieser Weinstock. Ich wohne in Tübingen, da gibt es noch ein paar alte Weinberge in Hirschau draußen. Vielleicht habt ihr es in Esslingen ja genauso vor Augen. Ich glaube, Esslingen hat genauso Weinberge. Also dieses dunkle, recht unansehnliche ist der Weinstock. Und aus diesem einen Weinstock jetzt hier kommt tatsächlich nur eine Rebe mit dann 2 weiteren. Im Grunde sind das Äste, Reben sind nichts anderes als Äste, die aus dem Weinstock quasi der Stamm herauswachsen. Und wenn wir das 2. Foto noch miteinander anschauen, da sehen wir dann die Ansatzstelle von dieser Rebe in diesem Weinstock. Und da seht ihr schon was ich in der letzten Predigt auch betont habe. Man kann das zwar unterscheiden, aber so richtig trennen, so richtig zu sagen, also da hört der Weinstock auf und da fängt die Rebe an, das kann man gar nicht wirklich. Und so ist das tatsächlich auch mit uns. Man kann uns ganz deutlich von Jesus unterscheiden, aber wenn man rauskriegen sollte, ja, also wo war jetzt Peter und wo war Christus? Im besten Fall fließt das und das ist eine ganz kostbare Wahrheit. Fang vorne an, Johannes 15, Vers 1, Jesus sagt, ich und niemand anders sonst bin der wahre Weinstock. Und wir haben kurz darüber gesprochen, ich werde nur eine Folie nennen, um das uns vor Augen zu malen. Wahrer Weinstock, es gibt einen Grund, warum Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Seine Jünger waren womöglich entsetzt über diesen Satz, weil sie waren Juden. Sie wuchsen auf mit dem Bewusstsein und der Überzeugung und auch dem Stolz, dass sie zu Israel, dem Weinstock Gottes, gehören. Wir lesen das kurz, Psalm 80, 9 bis 12. Ein Weinstock hobst du, Gott, aus Ägypten. Nächste Folie, ich danke dir. Ein Weinstock hast du, Gott, aus Ägypten herausgeholt. Fremde Völker hast du aus Israel vertrieben und ihn an ihre Stelle eingepflanzt. Du gabst ihm weiten Raum, er schlug Wurzeln und breitete sich aus im ganzen Land. Sein Schatten bedeckte die Berge, seine Ranken die mächtigen Zedern des Libanon. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine jungen Triebe bis hin zum Euphrat. Jeder Jude kannte dieses Bild. Es gibt noch viele, viele weitere solche Stellen, vor allem in den Propheten, wo Israel als der Weinstock Gottes beschrieben wird. Und es war für die Juden klar, wenn ich im Einflussbereich Gottes sein will, dann muss ich zu Israel gehören, durch Beschneidung, durch Volkszugehörigkeit und durch Konversion. Ich muss Jude werden, um mit Gott in Berührung zu kommen. Ich muss zu diesem Weinstock gehören, um unter der liebenden Herrschaft Gottes zu leben. War völlig klar. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, in diesem Positiv, ich meine das durchaus positiv, in diesem Stolz lebte jeder Jude, ich darf zu diesem Weinstock Gottes gehören. Ich gehöre zu diesem lebensspendenden, in die Nähe Gottes berufenen Volk, zu diesem Weinstock Gottes. Und jetzt beim letzten Abendmahl sagt Jesus plötzlich, also nur, dass ihr es wisst, ich bin der wahre Weinstock. Könnt ihr vorstellen, was für ein Schock das für Juden gewesen sein muss? Moment mal, ich dachte, ich gehöre schon zum wahren Weinstock. Und Jesus sagt, nee, Moment mal, das galt bisher, aber jetzt gilt, ich bin's. Jetzt geht es nicht mehr darum, zu diesem erwählten Volk Israel zu gehören. Es geht darum, ob du zu mir gehörst oder nicht zu mir gehörst. Und deswegen die erste ganz banale Wahrheit, Jesus ist dieser wahre Weinstock, wenn ich einen Zugang zu Gott haben will, und damit meine ich nicht einfach nur im Gebet, sondern Zugang zum Leben Gottes haben will, dann geht es nur über ihn. Und wir gehen direkt weiter, eins nach dem anderen. Ich habe euch, damit das einigermaßen verantwortlich ist, was wir heute Morgen machen, in den internen Bereichen richtig ausführliches Handout, 7 Seiten, alle Bibelstellen in der Reihenfolge, dass wenn ihr das nacharbeiten wollt, dass ihr das könnt, sonst wäre es vielleicht wirklich nicht ganz verantwortlich, wie wir heute Morgen drüber fliegen. Jesus ist der wahre Weinstock, niemand sonst. Das heißt aber auch umgekehrt, nichts von dem, was Gottes Güte, das heißt sein tiefes Gutsein ausmacht und was er wirklich will, ist in mir als natürlicher Mensch, also so wie ich von Natur aus bin, zu finden. Haben wir die Folie mit dem, was ich gerade sagte? Könntest du schauen? Perfekt, vielen Dank. Ich wiederhole das nochmal. Nichts von dem, was Gottes Güte, das heißt Gottes tiefes Gutsein ausmacht und was er wirklich will, ist in mir als natürlicher Mensch, also so wie ich bin, zu finden. Ist dir das bewusst? Als natürlicher Mensch, getrennt von Gott, ist in uns nichts von dem zu finden, was Gott wirklich will, was ihn in seiner tiefen Güte wirklich ausmacht. Egal wie nett du bist, egal wie freundlich, egal auch wie nett dein Nachbar ist, wie Gott ist und was ihn in der Tiefe ausmacht, ist in uns als natürliche Menschen, so wie wir von Natur aus sind, nicht zu finden. Auch hier ein paar Stellen. Jesus kann sagen, nebenbei in der Bergpredigt, zu seinen Jüngern, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, Matthäus 7, 11, die nächste Folie, wenn doch ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Gaben zu geben. Sagt er mal so kurz nebenbei, ihr seid doch böse. Er sagt nicht, ihr seid nicht zu moralisch Gutem fähig. Er sagt ja direkt im nächsten Satz, ihr könnt tatsächlich euren Kindern gute Gaben geben. Also wir sind fähig zu jeder Menge moralisch Gutem. Jeder von uns, auch dein noch so gottloser Arbeitskollege, falls du einen solchen hast, der ist fähig zu moralisch Gutem. Es ändert aber nichts dran, dass wir, wie Jesus das sagt, in der Tiefe unseres Herzens böse sind. Und im Grunde beginnt unser Christsein mit dieser Erkenntnis. Unser Christsein beginnt mit der Erkenntnis, wie es, wir überspringen die Folie, Römer 7, Vers 18, sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Fleisch heißt so, wie ich von Natur aus bin, unabhängig von Gott, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe es nicht zustande, das Gute auch zu tun. Paulus sagt nicht, Gutes zu tun. Du kannst jede Menge Gutes tun, aber das Gute, wie Gott gut ist, was ihn in seiner Güte ausmacht, das kannst du nicht. Dazu bist du als natürlicher Mensch nicht fähig. Und manchmal denke ich, dass wir in unserer Zeit ein relativ oberflächliches Verständnis von Gut haben. Ich höre ganz oft, oh, ich habe echt einen netten Nachbarn. oder einen netten Arbeitskollegen. Und das ist total gut, schön nette Menschen um sich herum zu haben. Aber ich habe vor einigen Monaten mal eine Predigt gehalten, wo ich sagte, und das meine ich nicht respektlos und nicht verurteilend, aber über Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, der Eichmann-Prozess damals in Jerusalem, also Adolf Eichmann, der Betreiber der Endlösung der Judenfrage. Sie schrieb, als sie die Verhörprotokolle nachlas, wie dieser Mann verhört wurde, und sie war entsetzt, wie banal das Böse ist. Dass das oberflächlich gesehen ein netter Mann ist, der Millionen von Juden vernichtet hat. Das ist nett. Ja. Die 488 Gestapo-Polizisten, die freiwillig, weil sie dachten, ach, das hilft ihnen bei ihrer Beförderung nach Polen, gingen, um dort 10.000 von Juden zu ermorden. Ein säkularer Historiker hat ein Buch darüber geschrieben, weil er sich fragte, wie kann das sein, dass von 500 angefragten Polizisten 488 freiwillig, ohne Druck, nach Polen gehen, um Tausende und Zehntausende von Juden eigenhändig zu erschießen. Das sind nette junge Leute mit einem Hund zu Hause, die den Rasen mähen, die sich beim Grillen treffen, eine gute Nachbarschaft haben. Nette Leute. In der entsprechenden Umgebung werden nette Leute zu Bestien. Wissen wir das? Glauben wir das? Glauben wir das auch von uns? Getrennt von Christus. Und deswegen beginnt der Römerbrief mit diesen für viele von uns, ich muss gestehen, für mich auch, lange Jahre deprimierenden Kapiteln, Römer 1, 18 bis 3, 20, wo Paulus den Beweis führt, dass im Menschen nichts Gutes zu finden ist. Schließt dann, ich habe es nicht mitgebracht, lest das selber nach, schließt dann mit diesem Satz, wo Paulus sagt, also jetzt haben wir den Beweis erbracht, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und dass es im Menschen nichts gibt, womit er vor Gott bestehen kann. Es fehlt uns von Natur aus an der Art von Güte, wie sie Gott ausmacht. Und das ist wichtig, sich das einzugestehen. Deswegen brauchen wir einen Weinstock. Wir brauchen jemanden, von dem wir her das Leben Gottes, und das heißt auch seine Güte beziehen. Du hast sie nicht in dir, als natürlicher Mensch. Und jetzt kommt die nächste Folie. Das heißt, die alte, von Gott getrennte Menschheit, also das, was wir von Natur aus sind, das, was die Bibel Fleisch nennt, die steht Gott und seinem Leben im Weg. Du könntest drehen und wenden, wie du willst. Nicht nur deine Sünden, Plural, stehen Gott im Weg, sondern das, was wir sind, wer wir sind, was wir zutiefst sind, getrennt von Gott, steht ihm im Weg. Jesus starb nicht einfach nur, um deine Sünden mit ans Kreuz zu nehmen. Er starb, um die ganze alte Menschheit umzubringen. Wir gehen gleich noch da tiefer rein. Wir lesen Römer 8, Vers 3 miteinander. Da schreibt Paulus, Gott hat als Antwort auf die Sünde, hört ihr Singular, auf die Sünde, die Gefallenheit des Menschen, seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, verzog er es an der menschlichen Natur. Es ist wichtig, hier wörtlich zu schauen, was da steht. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch heißt das, was wir von Natur aus sind, kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, also Jesus nahm eine Gestalt an, eine Form an, er nahm einen Körper an, der genauso gefallen war, er hat nie gesündigt, aber er war genauso gefallen wie dein oder mein Körper, mit denselben Affekten und Hinneigungen zur Sünde wie deiner und meiner. Er nahm das alte Menschsein an, ohne je zu sündigen. Und dann heißt es, und Gott verurteilte die Sünde im Fleisch. Als Jesus am Kreuz starb, trug er nicht nur die Sünden der Welt, obwohl er das auch tut, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Aber am Kreuz vollzieht Gott das Urteil über die alte Menschheit in der Personifikation seines Sohnes. Jesus ist die Personifikation der alten Menschheit und dem, wie wir es gerade gelesen haben, lest es zu Hause nochmal in Ruhe nach, vollzieht Gott an Jesus das Urteil über die gesamte alte Menschheit. Das Fleisch, der natürliche Mensch, wird am Kreuz gerichtet. Und glaub mir, wenn wir das manchmal, vielleicht gibt es Tendenzen in uns manchmal, wir finden das furchtbar, dass es so ein Opfer braucht oder wie kann Gott. Das ist das Liebevollste, was du für das Fleisch tun kannst, es umbringen. Es gibt keine Hoffnung für deinen natürlichen Menschen. Es gibt keine Hoffnung für das Menschsein getrennt von Gott, das, was die Bibel Fleisch nennt, für dein altes Ich, wie Paulus es an einer anderen Stelle nennt. Das ist nicht genau dasselbe, aber das wäre für heute Morgen zu viel. Das war ein gnädiges Urteil, den alten Menschen, das alte Ich zu töten. Und die Frage ist, ob wir das so empfinden und ob unser Leben davon spricht, dass wir das fröhlich willkommen heißen, dass unser altes Ich beseitigt ist. Die nächste Folie. Nachdem Gott an Jesus als dem Repräsentanten der alten Menschheit das Todesurteil vollzog, Jesus war der Repräsentant der alten Menschheit, er kam in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde, wie es wörtlich heißt in Römer 8, Vers 3. Nachdem Gott an Jesus als dem Repräsentanten der alten Menschheit das Todesurteil vollzog, erweckte er ihn von den Toten auf und machte ihn so zu dem, was Paulus den Anfang der neuen Schöpfung nennt. Er machte ihn zum zweiten Adam, er machte ihn zum einen neuen Menschen. Wir lesen das in Kolosser 1, 18. Ich habe die Wiedergabe der NGÜ gewählt, weil sie es am besten auf den Punkt bringt. Jesus ist der Anfang, die nächste Folie wäre das, Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Also indem Gott Jesus, nachdem er an Jesus das Todesurteil über den alten Menschen, über die gesamte alte Menschheit vollzogen hat, indem er ihn von den Toten auferweckte, hat er das eine Kapitel, die alte Menschheit, abgeschlossen und er machte ihn zum Beginn der neuen Schöpfung. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der zweite Adam, der jetzt zum Weinstock wird und aus dem die ganze neue Menschheit herauswächst. Könnt ihr das nachvollziehen? Er ist der Weinstock. Wenn es eine neue Menschheit gibt, dann erwächst sie jetzt aus ihm, dem Erstgeborenen aus den Toten. Und damit, wir sind ganz gut mit der Reihenfolge, der Zeit der Folie, ne? Und jetzt die nächste Folie, jetzt ist alles, was Gott ausmacht. Ich warte kurz, bis du die Folie hast. Jetzt ist alles, was Gott ausmacht und wirklich will, in Christus zu finden. Er ist der wahre Weinstock, aus dem die ganze neue Menschheit erwächst. Wenn du jetzt, nachdem du erkannt hast, dass es in dir, das heißt in deinem Fleisch, nichts Gutes gibt, wenn du jetzt das Willkommen geheißen hast, dass an deinem alten Ich das Todesurteil vollzogen wurde, wenn du weißt und anerkennst, oh Gott sei Dank hat Gott mit Jesus einen neuen Anfang gemacht, der ist der Anfang der neuen Schöpfung, dann weiß ich, alles was Gott will, alles was ihn ausmacht und was er von mir will, ist jetzt in Christus zu finden. Ich habe das nicht in mir, aber ich habe alles in ihm, aus dem diese neue Menschheit erwächst. Die nächste Folie, Johannes 15, 1. Deswegen, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, das heißt der Wurzelstock, aus dem jetzt die ganze neue Menschheit erwächst, die ihr Leben ganz aus ihm bezieht. Komm nachher noch drauf, was das heißt. Sind wir Christen, die wissen, ich beziehe mein ganzes Leben aus ihm und die das nicht nur wissen, sondern deren Lebensvollzug genauso ist. Dein Arbeitskollege raunt dich an und dann ist die Entscheidung, woher beziehst du dein Leben? Lebst du deinen alten Daniel aus oder lebst du den neuen Menschen aus, der du nicht in dir bist, sondern Christus bist? Das ist eine ganz einfache Frage. Du entscheidest morgen, wenn die Schule anfängt oder dein Arbeitsplatz wieder, was auch immer, du entscheidest, wen lässt du jetzt fließen? Es fließt ja was. Von Christus zu dir und von dir nach draußen. Und es ist eine schlichte Frage, was fließt denn? Fließt der Daniel, der Alte, oder fließt Christus? Wir kommen noch drauf. Kolosser 1, 29 schreibt Paulus, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Jesus ist der Weinstock, in dem alles zu finden ist, das ganze göttliche Leben. Oder Kolosser 2, 2 und 3. Es geht mir darum, schreibt Paulus, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das ist paulinisch ausgedrückt, ich bin der wahre Weinstock. In ihm ist alles zu finden. In ihm ist alles Leben zu finden, in ihm ist alles, was ich brauche, zu finden. Die Frage ist, lasse ich ihn fließen oder lasse ich den alten Daniel fließen? Das entscheide ich in jeder Situation meines Lebens. Paulus schreibt, wir machen da einfach, für den Punkt habe ich ein paar Bibelstellen, Kolosser 3, 3 bis 4. Paulus schreibt, ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, mit Christus. Wir haben das Urteil, das Christus auf sich nahm, mitvollzogen, kommen gleich drauf, in welcher Form das geschah. Und euer Leben, jetzt das Leben, das wir jetzt empfangen haben, ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Wörtlich heißt es, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit offenbart werden wird oder sichtbar werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Die ersten Christen wussten, mich, den alten Daniel, gibt es nicht mehr. Mein altes Leben hängt mit am Kreuz. Das Leben, das ich jetzt habe, ist mit Christus verborgen in Gott. Und was ich lebe, lebe ich aus ihm. Und das entscheide ich täglich in jeder Sekunde. Was fließt? Was lebe ich? Wen lebe ich aus? Paulus schreibt das, ihr kennt diese Verse, Galater 2, 19 und 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt als natürlicher Mensch noch hier auf der Erde lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und deswegen kann Paulus an einer anderen Stelle in Philipper 1, 21 ganz schlicht sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das klingt nicht einfach, ist nicht nur einfach ein Vers, wäre die nächste Folie. Sorry, ich stress dich richtig heute. Gell? Das ist kein nettes Wort. Für Paulus war das seine Wirklichkeit. Christus ist mein Leben, nicht Paulus ist mein Leben. Ich beziehe alles, was ich habe und bin, die Art, wie ich reagiere, die Art, wie ich denke, die Art, was ich auslebe. Er ist mein Leben, ich lebe ihn aus und nicht mit mich. Wie wird das zuerst mal Teil meines Lebens? Wir fliegen weiter. Die nächste Folie. Durch Glauben und Taufe sind wir mit Christus eins, das heißt Rebe am Weinstock geworden. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht was, was du und ich gemacht hätten. Das hat er gemacht. Ich war, glaube ich, noch nie bei einer Taufe bei euch dabei in Esslingen. Und deswegen, was ich jetzt sage, hat wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit euch zu tun. Aber Mama, es ist so, dass in Freikirchen, die die Glaubenstaufe lehren und leben, Gott sei Dank, ich sehe es genauso unbedingt, wir werden auf Glauben hin getauft und nicht anders, das ist die biblische Ordnung. Aber manchmal rutschen wir ab und denken, naja, weil es auf unseren Glauben ankommt, dann ist ja die Taufe ein menschliches Werk. Und dann stehen wir hier und geben Zeugnis und sagen, ja, also hier mein Gehorsamschritt und mein Bekenntnisakt und was weiß ich wie. Ich denke immer, wenn ich dann solche Zeugnisse höre, oder solche Haltungen spüre, dann denke ich, oh, da geht es mir nicht gut damit. Warum? Weil dann sieht das so aus, als wäre die Taufe vor allem ein Gehorsamsschritt oder ein Bekenntnisakt oder ein Glaubensakt. Ich sage, ja, das stimmt alles irgendwie, aber das ist nur die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Gott dich durch die Taufe mit seinem Sohn in seinem Sterben, in seinem Begrabenwerden und in seiner Auferstehung eins macht. Und dazu kannst du gar nichts tun, als dich einfach taufen lassen. Die Hauptsache tut jemand ganz anderes, während du da untergetaucht wird. Versteht ihr das? Und das ist ziemlich wichtig, dass Gott das Entscheidende macht, weil wir vollziehen mit unserem Leben nur nach, was Gott sei Dank er schon alles getan hat. Und deswegen, wir lesen das kurz, Römer 6, 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Hört ihr, wir sind durch die Taufe mit einbezogen worden in seinen Tod. Das heißt, da wird das wirksam, dass er und als Repräsentant der alten Menschheit einfach beseitigt wurde. Jesus wurde als Repräsentant der alten Menschheit beseitigt und in der Taufe wird das in unserem Leben wirksam. Gott bindet uns in der Taufe mit dem Tod Jesu, seinem Sterben und seinem Begrabenwerden und dann auch seiner Auferstehung zusammen. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Hört ihr wieder genau dasselbe? Jetzt, das ist vorbei. Alles, was jetzt übrig bleibt, ist das neue Leben, das ich durch diesen Weinstock Jesus empfangen habe, auszuleben. Einfach zu sagen, ich werde am Ende etwas praktischer, gib mir noch ein bisschen Zeit. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, nämlich durch Glauben und Taufe, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Nochmal, das Wesentliche ist, das hat Gott gemacht. Noch bevor ich irgendwas zu tun konnte, hat Gott gesagt, wenn du dazu Ja sagst, wenn du sagst, ich glaube, dass das geschah am Kreuz, dass nicht nur Jesus meine Sünden getragen hat, sondern meinen alten Menschen und die alten Menschen aller Menschen gleich mit ans Kreuz sind und ich will das, ich bekenne das, dann sagt Gott, dann mache ich dich in der Taufe durch deinen Glauben beides. In der Taufe durch deinen Glauben eins mit dem, was damals am Kreuz geschah und mit der Auferstehung. Und deswegen kann Paulus an anderer Stelle, 1. Korinther 1,30 sagen, aus ihm aber, also aus Gott aber, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Oder mit der NGÜ, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Das kann niemand machen, mich in diesen Weinstock einpfropfen. Das hat er gemacht. Gott sei Dank. Natürlich bin ich ins Taufwasser gestiegen. Aber was habe ich denn da gemacht, als mich da rein versenken lassen. Das Hauptwerk tut er. So, und jetzt bleibt übrig, alles, das wäre die nächste Folie, alles, was in Christus ist, kann und will in mir und durch mich fließen, wenn ich ihn lasse. Ich bin angeschlossen. Ich bin Rebe in diesem Weinstock. Ich bin durch Glaube und Taufe Teil der neuen Menschheit, Teil des einen Menschen Jesus. Und die entscheidende Frage, alles, was in ihm ist, kann und will jetzt in mir fließen, wenn ich ihn lasse. Und lasst uns das mal ganz praktisch machen, bevor ich die nächste Stelle nenne. Da wirst du ungerecht behandelt. Und in dir steht zuerst mal der Wunsch auf, es demjenigen heimzuzahlen. Das ist, ich nehme mich selber als Beispiel, das wäre der alte Daniel. Und dann nehme ich das in mir wahr, der alte Daniel meldet sich zu Wort. Von dem Luther, den ich schätze, aber an der Stelle, das wird so häufig zitiert, dass ich sage, es tut mir leid, dass er den Satz sagte, denn damit hatte der Christenheit keinen Gefallen getan. Er sagte, über den alten Menschen, das Biest kann schwimmen. Meinte, dass er säuft nicht im Taufwasser. Und ich glaube, dass er da mit diesem Satz der Christenheit keinen guten Dienst erwiesen hat, obwohl er sonst das Gnadengeschenk Gottes an die Kirche war. Warum? Weil das nicht stimmt. Das Biest kann nicht schwimmen. Das meldet sich zu Wort. Aber die entscheidende Frage ist jetzt, und das zeigt sich jetzt in der Situation, wie reagiere ich? Ich kann, wenn du glaubst, wirst du sagen, bei diesem Impuls, dem zahle ich es heim, ich rede nicht mit Toten. Versteht ihr? Das Biest kann nicht schwimmen. Der alte Daniel kann nicht schwimmen. Der meldet sich zwar zu Wort, ich weiß nicht, wie er das macht als Toter, aber ich will und glaube, dass diese Wirklichkeit erledigt wurde durch Christus. Ich bin auch nicht schockiert, dass der sich zu Wort meldet. Der spukt. Aber als Christen lassen wir uns, also wir Christen wissen, das ist eine okkulte Geschichte, sich mit Toten einzulassen, oder? Dann lass dich nicht mit deinem toten alten Menschen ein, oder? Was habe ich mit diesem alten Daniel zu tun, der jetzt Rache nehmen will? Das ist doch nicht mein Leben. Versteht ihr das? Und das ist schlicht eine Frage von Glaube, Gehorsam und Hingabe. Dabei würde ich kurz stehen bleiben gern. Das ist schlicht eine Frage von Glauben, Gehorsam und Hingabe. Wen will ich denn in der Situation leben und auferstehen lassen? Den neuen Menschen, den neuen Daniel, Christus in mir? Oder will ich meinen alten Menschen ausleben? Und inzwischen, vielleicht findet ihr das hart, ich meine es wirklich nicht böse, aber inzwischen glaube ich, du glaubst das, was du willst. Wenn du deinen alten Menschen ausleben willst, dann glaubst du, dass der noch lebendig ist. Und dann sagst du, ich kann das nicht glauben. Ich behaupte, du kannst nicht glauben, weil du den ausleben willst. Du willst bockig sein. Du willst dein Recht einfordern. Du willst dafür sorgen, dass du zu deinem Recht kommst. Wenn du das willst, dann kannst du nicht glauben, dass dieser alte Daniel tot ist. Aber wenn du es nicht ausleben willst, wenn du sagst, ich glaube, dass mein altes Menschsein erledigt ist durch Jesus und ich will das auch, dann wirst du das schlicht dadurch ausdrücken, dass du ihn fließen lässt. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung. Ist es? Eine Entscheidung, die auf Glauben beruht und sich in Gehorsam und Hingabe ausdrückt. Ganz schlicht. Und ich finde das eine befreiende Wahrheit. Ich glaube, es ist eine herausfordernde Wahrheit. Aber ich glaube, wir müssen sie hören. Ich überspringe eine Folie. Jetzt geht es darum, Christus, den einen neuen Menschen, anzuziehen. Das wäre die übernächste Folie. Ihr ist das, glaube ich. Jetzt geht es darum, Christus, den einen neuen Menschen anzuziehen. Habe ich da was durcheinander gebracht? Lass es, okay. Römer 13, Vers 14 schreibt Paulus, zieht den Herrn. Ah, perfekt, Dankeschön. Römer 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an, sagt Paulus. Nach dem, was ich jetzt bisher gepredigt habe, wird hoffentlich völlig klar, was der Satz bedeutet. Irgendwas passiert und jetzt ist die Frage, was ziehst du an? Woher, wer fließt jetzt? Wen gibst du weiter? Und du musst wissen, empfinde ich, was ich bisher gepredigt habe, was das Wort Gottes sagt, um zu wissen, ja, ich kann doch jetzt entscheiden, ob ich Christus anziehe, ob ich ihn fließen lasse oder ob der Daniel, der alte Daniel fließt. Und ganz ehrlich, wisst ihr, den alten Daniel braucht kein Mensch. Ich habe festgestellt, die Welt braucht den alten Daniel nicht. Der richtet nur Chaos an. Der sorgt dafür, dass es Streit gibt. Der sorgt dafür, dass es Zerrüttung gibt. Der sorgt dafür, dass es Uneinigkeit gibt. Der sorgt dafür, dass alles mögliche Böse geschieht. Die Welt braucht den alten Daniel nicht. Und jetzt kenne ich deinen Namen nicht gut. Peter, bei dir darf ich es machen. Die Welt braucht auch den alten Peter nicht. Und es war das Gnädigste, was Gott tun konnte, den alten Peter und den alten Daniel zu kreuzigen. Das war kein grausames Opfer. Das war das Gnädigste, was Gott tun konnte, weil für den alten Peter und für den alten Daniel gibt es keine Hoffnung. Es gibt keine. Und das Gnädigste, was du mit ihm tun kannst, ihn zu beseitigen und dann zu hoffen, dass der Peter und der Daniel, der jetzt durch Christus neu geschaffen wurde, dass der jetzt seine ganze Kraft und sein ganzes Leben aus Christus bezieht, wenn er das will. Epheser 4, 23 und 24, die nächste Folie. Ihr wurdet gelehrt, schreibt Paulus, den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Paulus sagt, darin bestand seine apostolische Wirksamkeit. Er hat Leuten beigebracht, wie sie den neuen Menschen anziehen. Und in der Gruppe, in der ich sein darf, üben wir das mehrfach die Woche. Wie zieht man in den einzelnen Situationen Christus an? Und ich glaube, das muss man üben, man muss das lehren, man muss es anleiten. Du hast einen furchtbaren Chef, wo es herausfordernd sein kann, den neuen Menschen anzuziehen. Du hast vielleicht einen Ehepartner, der herausfordernd ist, den Gott dir gegeben hat, wo es darum geht, wie ziehe ich im Umgang mit diesem Ehepartner Christus an? Verwandte, Nachbarn, wie auch immer, wie ziehe ich da Christus an? Und wir helfen einander zu sehen, wie das geschieht. Und es ist schön, nicht ohne Schmerzen, aber es ist schön, das zu tun und es führt in Freiheit und in ein Leben in Frieden und Freiheit. Wir kommen zur nächsten Folie. Dem steht, und vielleicht wundert ihr euch jetzt, dem steht nicht vor allem, also diesem Anziehen des neuen Menschen steht nicht vor allem die Sünde, sondern mein Fleisch im Weg. Das, was ich von Natur aus bin, inklusive all meiner menschlichen Vorzüge, Errungenschaften und Stärken. Ich habe nicht die Zeit, den Text mit euch zu lesen. Philipper 3 beschreibt Paulus, was sein Fleisch ist. Und ihr wundert euch vielleicht, was er da aufzählt, sind alles geniale Dinge. Rein hebräische Vorfahren, beschnitten am achten Tag, voller Eifer für Gott, unterrichtet von Gamaliel, das heißt einem der führenden Schriftgelehrten der damaligen Zeit, tadellos vor Gott, wenn es um die Maßstäbe des Alten Testaments angeht. Du denkst, halt mal, das ist Fleisch? Ja, das ist Fleisch. Das ist das, was Paulus von sich aus kann als natürlicher Mensch. Das hat er hingekriegt, ohne Christus. Und jetzt trifft er vor Damaskus Christus. Und jetzt schreibt er in Philipper 3, alles, was ich damals als Gewinn betrachtet habe, all diese Errungenschaften, alles, worauf ich stolz war, alles, was eigentlich richtig gut aussah, alles, was ich gut konnte, alle meine Vorzüge, alles, womit ich prahlen konnte, alles, was mir echt wichtig war, alles, was ich mir anheften konnte, das betrachte ich jetzt als, die NGÜ ist an der Stelle nicht präzise, sie schreibt ganz zurückhaltend, Müll. Das Wort, das da eigentlich stehen müsste, passt nicht vom Stil in die NGÜ. Es ist ein sehr drastisches, negatives Wort. Wir erlauben es immer den Kindern, das zu sagen. Das ist auch gut so, aber Paulus schreibt es in Philipper 3. Meine Erfahrung ist, das, was uns hindert, Christus auszuleben, ist oft gar nicht vor allem die Sünde, sondern wir greifen so gern auf das zurück, wer wir doch sind und was wir doch haben und was uns doch ausmacht und was doch aber, kennt ihr das? Vielleicht, ihr guckt so fromm wahrscheinlich, kennt ihr das gar nicht? Aber ich kenne das sehr gut. Und deswegen die nächste Folie, ist Sünde im Wesentlichen, nicht ausschließlich, ein Werk des Fleisches, Galater 4, 19 bis 21, ihr kennt das, Früchte des Geistes sind dort, die Frucht des Geistes wird dort beschrieben, aber davor die Werke des Fleisches. Sünde ist vor allem eine Auswirkung des Fleisches, das heißt die Auswirkung davon, dass ein Mensch unabhängig von Gott als bloß natürlicher Mensch mit seinen bloß menschlichen Ressourcen agiert. Eben nicht am Weinstock hängt und in ihm bleibt. Und das gilt für Christen und Nicht-Christen. Sünde ist das Ergebnis, wenn du und ich im rein Natürlichen operieren. Rein mit dem, was wir so an Bordmitteln haben. Wenn wir nicht unser Leben aus Christus beziehen. Ich mache ein Beispiel. Ich muss es schön so verfremden, weil es ist erst kürzlich passiert und wer weiß, wer diesen Livestream alles guckt. Ich hatte vor kurzem eine WhatsApp-Nachricht auf dem Smartphone und da erzählte mir jemand, dass sie was falsch gemacht hat. Sie hat irgendwie sich von ihrem Hauskreis innerlich so ein bisschen entfernt und will da jetzt rausgehen. Und hat es aber über Monate versäumt, ihren Hauskreisleitern zu sagen. Und dann kam es jetzt irgendwie raus und die Hauskreisleiter sind total verletzt. Und dann sprach sie mir das so auf und ich kenne die Person ein bisschen. Und ich habe jetzt heute Morgen geantwortet, also sie kann das gern hören, weil wir sind da ganz offen miteinander, wir lernen das miteinander, dieses Leben. Und dann sagte ich, du guck mal, ganz ehrlich, ich ahne, was passiert ist. Du wolltest gut sein. Du wolltest ein treues Hauskreismitglied sein. Du wolltest die sein, die doch loyal ist und auf keinen Fall. Und hast dir selber gar nicht eingestanden, wie weit du dich entfernt hast und was für ein Frust in dir gewachsen ist. Fleisch, einfach Fleisch, menschlich gut sein wollen, es menschlich hinkriegen wollen. Was entsteht aus Fleisch? Chaos, Verletzung, Schmerz, Böses. Es sah monatelang gut aus, ihr Versuch, ein netter Christ zu sein. Fleisch, es stinkt. Sünde ist im Wesentlichen ein Werk des Fleisches. Und deshalb, die nächste Folie bedeutet, wir sind bald durch, haltet ihr noch durch? Nicht alle nicken, aber ist okay, ich bringe es zu Ende, okay? Deshalb bedeutet, in Christus zu bleiben, auch mein altes Ich, also das, der Mensch, der ich getrennt von Christus war und bin, als gekreuzigt zu betrachten. Das, was ich vorher hier vorgemacht habe, als ich so nach, zur Seite guckte und sage, dich gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Wirklichkeit. Das lasse ich jetzt nicht fließen, das lebe ich nicht aus. In Christus zu bleiben, und ich könnte auch sagen, am Weinstock zu bleiben, bedeutet zu sagen, das betrachte ich als gekreuzigt. Das ist erledigt. Das ist nicht mehr meine Wirklichkeit. Und glaub mir, wenn du das willst, und das ist jetzt meine Betonung, wenn du das willst, dann kannst du das. Aber wenn du sagst, nee, ich will mein Recht haben, dann wirst du genau das erleben. Du erlebst, was du glaubst. Römer 6, Vers 6, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, wörtlich steht da unser alter Mensch, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr länger dienen. Paulus sagt, Leute, das müsst ihr wissen, das müsst ihr verstehen. Das ist vorbei, das ist Geschichte. Erkennt das an und lebt entsprechend. Und jetzt, das ist schon eine der letzten Folien, wir kommen zurück zu Johannes 15, aber zuerst noch die Überschrift, Christus mein Leben sein zu lassen, ihn fließen zu lassen, ihn sein Leben in mir und durch mich ausdrücken zu lassen, bedeutet in ihm zu bleiben und bringt die Frucht hervor, von der Jesus spricht. Haben wir da das Foto mit drin? Das kurz zeigen, so sieht das dann im besten Fall aus, dass seine Güte durch mich fließt, seine Großzügigkeit, seine Art zu lieben, egal was mir entgegenkommt. Und ich glaube, das weiß jeder. Das kannst du nicht mit Bordmitteln. Das kannst du nur, wenn du sagst, nee, meine Bordmittel, die sind beseitigt. Ich beziehe mein Leben allein aus Christus und lebe ihn aus. Und dann hast du alles, was du brauchst, aber nicht in dir, sondern in ihm. Und dann gilt Johannes 15, 4 bis 5, ich komme auf die Zielgerade, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Johannes 15, 4 und 5, Dankeschön. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ah, habe ich doppelt reinkopiert, gell? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich mache die letzten Folien nimmer. Vielleicht wird jetzt deutlich, was das heißt. Ihr seid super, muss euch gar nicht angucken, ihr wisst schon. Vielleicht wird jetzt deutlich, was das heißt, am Weinstock zu bleiben. Und dass das gar keine passive Geschichte ist. Dass das gar keine ohnmächtige Geschichte ist, sondern dass es eine zutiefst aktive ist, die trotzdem völlig in dem ruht, was er getan hat, alles von ihm bezieht und alles auslebt. Und ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die wir treffen können. Nicht, dass wir das alles sofort perfekt beherrschen, werden wir nicht. Deswegen habe ich davon gesprochen, dass wir als Gruppe in Tübingen das einfach üben, seit Monaten, seit Jahren üben. Das Leben übt man ein. Ihr wurdet gelehrt, sagt Paulus, den alten Menschen auszuziehen und den neuen anzuziehen. Das muss man beibringen, das muss man miteinander trainieren, man muss sich gemeinsam da ermutigen. Aber man kann sagen, auf den Weg begebe ich mich. Das werde ich unter allen Umständen tun und ich werde mir Menschen suchen, die mich dabei unterstützen. Ich werde meinen alten Menschen als gekreuzigt betrachten und ich werde Jesus ausleben und ich werde alles tun, was es braucht, damit ich Jesus auslebe und nicht mich, meinen alten Daniel. Das würde ich noch ausbeten und dann freue ich mich auf euer Lied. Wir danken dir, Herr, dass wir durch dich alles haben. Wir haben durch dich das ganze neue Leben. Wir haben durch dich alle Liebe, die wir brauchen, alle Geduld, alle Freundlichkeit, allen Frieden. Wir haben alles in dir, aber wir haben nichts von dem, was es braucht aus uns. Geist Gottes, erinnere uns daran. wenn für viele oder manche der Alltag wieder beginnt, wenn die Herausforderungen da sind, erinnere uns und leite uns auch an, dass wir üben und nicht probieren, dass wir trainieren und nicht einfach nur ausprobieren. Ich befehle uns dir an und deiner Gnade. Amen.